Wir haben eine beschränkte Zeit auf dieser Erde. Und diese beschränkte Zeit kann man ausgeben, indem man für jemanden angestellt ist und Excel-Tabellen ausfüllt. Oder man kann seine eigenen Ideen umsetzen.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Alan Frey, Unternehmer und Gründer von Amorana, spricht über seinen Durchbruch nach 51 gescheiterten Startups. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmut & Co. Privatbankiers und Valitas. Alan, du hast die Firma Amorana 2014 gemeinsam mit Lukas Speiser gegründet und sie 2022 wieder verkauft. Die Anfänge, das habe ich gelesen auf der Firmenwebsite, seien unbeholfen gewesen. Kannst du das etwas erläutern?
Ich würde sagen, dass unbeholfen sogar noch etwas zu gut dargestellt ist. Also es war weit weg davon. Wir hatten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und zwar waren wir zu zweit. Ich kenne Lukas aus dem Studium und er hat mich dann angerufen, hat dazumals bei einer Bank gearbeitet und hat gesagt, hey, du machst doch immer so Startups. Dazu muss man sagen, dass ich meine Startups, die ich gemacht habe, sehr unerfolgreich waren. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hey, lass uns eine Firma zusammen gründen, lass uns etwas schauen. Und dann haben wir verschiedene Themen angeschaut. Und haben dann schnell gemerkt, dass dieses Thema Erwachsenenspielzeuge noch in einer Nische war, sehr schmuddelig war. Und dann haben wir gesagt, hey, wir probieren das. Und die Anfänge waren wirklich sehr unbeholfen. Wir hatten nichts. Also wir hatten keine Website, wir hatten kein Lager, wir hatten keine Ahnung. Und haben dann eine Landingpage gemacht in einem Tag. Und haben dann diese Landingpage anonym an 4000 E-Mail-Adressen unserer Freunde, Bekannte, unserer ehemaligen Professoren geschickt. Und dann haben drei Leute etwas gekauft, zu unserer Überraschung. Und wir mussten dann an Limmatquai hier in Zürich rennen, in den Magic X und haben alles gekauft, was 50% war. Haben das in Boxen reingemacht und haben das verschickt. Das Problem war, das waren Massageöle, die waren 50%, weil sie abgelaufen waren. Und dann haben die Leute dann zurückgeschrieben und gesagt, hey, wir haben ihnen abgelaufene Massageöl geschickt und was das eigentlich soll. Und das waren die Anfänge von Amorana.
Okay. Ja, viele sehen ja in diesem Thema, also eben Vibratoren, Dessous, Gleiger, irgendwie was Anrüchiges. Wie haben die Leute reagiert auf das Thema?
Also 2013, 14, als wir angefangen haben, hat das niemand eine gute Idee gefunden. Das hat sich auch wieder gespiegelt in den, wir haben auch Investorinnen, Investoren gesucht. Niemand wollte investieren. Unsere Eltern haben uns abgeraten, das zu machen. Ich komme aus einem katholischen Haushalt, meine Eltern beide Katholiken, und die fanden das auch so mittelmäßig. Also meine Mutter fand das mittelmäßig, dass ich das mache. Und auch Lukas Großeltern waren auch nicht ganz so begeistert. Und wir mussten uns da einige Sprüche anhören. Aber, und das ist das große Aber, wir hatten immer die Hypothese, dass so Toys besser sind für die Beziehung. Es ist besser, wenn man über Sexualität redet. Es ist besser, wenn man offene Kommunikation in der Beziehung hat. Und unsere Hypothese war immer, Sextoys von der Nische in einen Massenmarkt zu bringen. Mhm. Und dann kam 2014, 15 kam der Film 50 Shades of Grey und dann ist es explodiert, weil plötzlich wurde das ganze Thema massentauglich.
Mhm. Also eben, ihr habt diese Themen dann eben auch sehr offen und unverkrampft angesprochen. Wie hat sich die Wahrnehmung dieser Themen verändert jetzt in der Zeit, wo du das beobachtest?
Ich glaube, es hat sich massiv verändert. Ich mag mich erinnern, also relativ einfach, wahrscheinlich wenn ich die Idee gehabt hätte vor 10 Jahren, hättet ihr mich nicht eingeladen und hättet mich nicht dazu befragt. Und heute kann ich hier reden, Leute an der ETH laden mich ein, um über dieses Thema zu reden. Also es ist massentauglich geworden, sicherlich auch wegen uns, aber die große Welle war eben wegen dem Buch 50 Shades of Grey, das hat so angefangen.
Aber wie kam denn der Erfolg? Also nur das Buch reicht ja nicht, wenn
Nein.
ihr totale Amateure seid.
Ja, das fragen wir uns auch immer wieder, wie der Erfolg kam. Ich glaube, es waren drei, vier Schritte, die zu diesem Erfolg geführt haben. Der erste Schritt war, dass wir die ersten waren, die uns exponiert haben zu dem Thema. Weil die meisten Läden, die es zu dieser Zeit gab, online und offline, da haben sich die Leute versteckt dahinter. Man wusste nicht, wer ist da. Und wir sind da rausgegangen und haben gesagt, hey, wir verkaufen jetzt Sextoys. Mit allen negativen Konsequenzen, mit allen Sprüchen, die ich von meinen Freunden bekommen habe. Aber das hat in erster Linie dazu geführt, dass die Leute Mitleid mit uns hatten und dachten, okay, diese beiden armen Jungs müssen jetzt da Sextoys verkaufen. Komm, ich kaufe mal etwas und unterstütze die. Das ist das Erste. Das Zweite war dann diese Welle von 50 Shades of Grey, die ich vorher erwähnt habe. Die dritte Welle, die dann kam, ist, dass auch in der Technologie der Sextoys extrem viel passiert ist. Also es gab dann ein Produkt, das hieß der Womanizer, das ist das meistverkaufte Sextoy auf der Welt. Wir haben den Erfinder kennengelernt, sehr früh, und haben das dann in die Schweiz gebracht. Und das war einfach auf technologischer Ebene ein Quantensprung. Und das hat einfach dazu geführt, dass plötzlich alle Leute den kaufen wollten. Und der letzte Punkt war, dass wir es geschafft haben mit unserem Adventskalender. Wir haben einen Adventskalender bei Amorana, der kommt immer kurz vor Weihnachten. Dass wir es geschafft haben, dass das ein Produkt war, wo man sich nicht schämen musste, um das zu kaufen. Also es ist immer etwas unangenehm, wenn man halt dann in so einen Laden gehen musste, dann zurück zu seinem Partner oder Partnerin kommt und sagt, hey, ich habe da etwas gekauft, lass uns das ausprobieren. Aber wenn man gemeinsam so einen Adventskalender hat, dann kann man gemeinsam das ganze Thema etwas auf spielerische Art und Weise angehen. Und das war dann so der ganz, ganz große Durchbruch dieser Adventskalender. Also das war so Mitleid, 50 Shades of Grey, Womanizer und dann der Kalender.
Du hast aber, bis du Erfolg hattest, viel Ausgaben gezeigt. Ich habe gelesen, 51 Projekte hatten nicht so Erfolg. Es war das 52. das dann geklappt hat. An was für Projekten bist du gescheitert?
Das würde den Rahmen massiv sprengen. Ich bin der Erfinder von Mangoschnaps. Ich habe eine kleine Plantage auf den Philippinen, habe dort Mangos importiert in die Schweiz. Dachte, ich erfinde den Mangoschnaps. Mango ist die dümmste Frucht, um einen Schnaps zu machen, weil man den Schnaps aus dem Zucker, aus dem Fruchtfleisch bekommt, und Mango hat einen relativ großen Kern proportional zum Fruchtfleisch. Deshalb macht man aus Äpfelbirnen Alkohol, also das hat nicht funktioniert. Dann hatte ich eine Nachhilfeplattform, die hat nicht funktioniert. Dann haben wir eine Plattform gemacht, habe ich eine Plattform gemacht mit anderen Freunden 2006/2007. Da ging es darum, die Informationsasymmetrie im Taxigeschäft zu reduzieren, wenn man reist. Unsere Idee war, dass man transparente Taxipreise hat und nachher das Taxi auch gleich online buchen kann. Das hat dann eine andere Firma sehr viel erfolgreicher gemacht als wir. Wir hätten das auch nie hinbekommen, aber das war eine Idee 2007/2008. Was haben wir noch gemacht? Dann haben wir versucht, eine Dating-Plattform auf Facebook aufzubauen. Hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, Klopapier zu machen ohne die Kartonrolle drin, weil ich gedacht habe, diese Kartonrolle ist unnötig und man kann das mit stärkerem Papier machen, damit man die Kartonrolle nicht immer auswechseln muss. Was habe ich noch gemacht? Wir hatten einmal probiert, Online-Scheidungen zu machen. Ich habe wirklich ganz, ganz viel. Ich habe noch so einen Ordner, der heißt Business Archiv, und da habe ich alle meine Projekte drin, und das sind so die 6-7, die mir gleich so top of mind kommen.
Aber wie hast du denn das finanziert? Also ich meine, wenn man immer etwas Neues macht, hast du denn Schulden gehabt oder hast du einen Job gehabt?
Die Basis war, dass ich dort sehr schnell gemerkt habe, dass New Economy zu dieser Zeit auf dem Internet aufgebaut werden konnte. Also nicht wie vor 30 Jahren, wo man eine Firma, Büros, viele Angestellte, Lager und so weiter und so fort haben musste, Maschinen, sondern ich bin in einer Zeit Unternehmer geworden, wo halt das Internet immer größer wurde und wo man in Amerika gesehen hat, dass halt große Firmen basierend auf dem Internet entstehen. Und da sind natürlich die Kosten massiv geringer, weil man für 1000 Franken, 2000 Franken eine Website bauen konnte zu dieser Zeit, heute noch günstiger. Das heißt, das war das, der erste Teil. Der zweite Teil, ich habe sehr minimalistisch gelebt. Ich habe gemerkt, oder ich habe für mich schnell festgestellt, dass ich Unternehmer sein will. Und dann habe ich einfach, bei der Komponente gibt es zwei, wenn es um Geld geht, gibt es zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die Ausgaben und die andere sind die Einnahmen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn die Einnahmen gering sind, dann müssen auch die Ausgaben gering sein. Das heißt, ich habe in einer sehr günstigen Wohnung an der Verlängerung der Rosengartenstraße in Zürich gewohnt, 14 Jahre. Ich hatte 70 Dinge. Ich hatte eine Gabel, ein Messer, ein Löffel. Ich habe sehr, sehr minimalistisch gelebt. Einfach im Wissen, dass umso weniger Ausgaben und da insbesondere Fixausgaben, desto länger kann ich das machen. Also das war so das Nächste. Und dann ab und zu habe ich auch wieder mal einen Job angenommen, habe irgendwo wieder mir ein bisschen Geld geholt. Und dann der letzte Teil ist, dann gab es aber auch Projekte, wo Investorinnen und Investoren mitgemacht haben, die aber dann nicht funktioniert haben.
Ja. Ich habe deinen Unternehmerleitfaden gelesen und da schreibst du, alles was du benötigst, ist eine klar definierte Grundidee, ein Logo und eine Kreditkarte.
Ja.
Warum nur das?
Weil wir in einer Phase sind, wo die Kosten, um eine Idee zu testen, marginal tief sind. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man gleich ein Business damit etabliert, sondern bei diesem spezifischen Satz geht es darum, dass man möglichst schnell eine Idee testen kann. Und was man früher gemacht hat, was ich auch im Studium gelernt habe, ist, du machst einen Businessplan, mhm. Du kaufst die ersten Produkte ein, du machst einen Marketingplan und das ist ein bisschen so aus Amerika, aus den USA, wo es nicht darum geht, eben Businesspläne zu machen, sondern wirklich am Markt zu testen. Und früher war das schwierig, weil man nicht einfach so ein Produkt in die Migros oder Coop bringen konnte. Aber heute kannst du eben für 100 Franken eine Webseite machen, kannst für 50 Franken Ads schalten und kannst die Idee sehr, sehr, sehr schnell testen. Und es geht mir darum, es geht mir um den allerersten Schritt und der ist einfach von den Kosten her marginal tief. Das heißt nicht, dass nachher das Business immer so weitergeführt werden kann, sondern hier geht es darum, mit einem Logo, mit einer Kreditkarte, mit einer klar definierten Idee, kann man die Idee sehr, sehr schnell testen.
Genau, also dein Rezept ist ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Trial and error.
Und viele Jungunternehmer fürchten sich ja wahnsinnig davor, dass sie eine geniale Idee hat und die ihnen jemand dann wegschnappt. Und dann reden sie auch immer so verschwörerisch über ihr Projekt. Mhm. Das ist aber in den meisten Fällen Unsinn, oder?
Das ist meine Erfahrung. Ich will da nicht irgendwie jemandem sagen, was richtig und was falsch ist. Aber meine Erfahrung ist, dass eine Idee ist ein geringer Prozentteil vom Erfolg. Man braucht eine gute Idee, eine schlechte Idee umzusetzen, ist einfach eine schlechte Idee umgesetzt, aber eine gute Idee reicht noch lange nicht für ein erfolgreiches Geschäft. Und ich habe gemerkt, am Anfang war ich auch so, ich habe dann die Leute gefragt, ob sie NDAs unterschreiben können, so Agreements, dass sie nichts darüber erzählen. Und über die Jahre habe ich gemerkt, umso mehr ich die Idee erzähle, umso besser kann ich sie formulieren und umso klarer wird die Vision. Das heißt, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Rohdiamant. Man hat das im Kopf und umso mehr, dass man es erzählt, umso schöner kann man diesen Diamanten zurechtschleifen. Und das ist bei vielen jungen Unternehmerinnen, Unternehmen, die denken, ja, aber wenn ich das sage, dann macht das eine große Firma. Aus 20 Jahren Unternehmererfahrung weiß ich, dass die Großfirmen das nicht machen können, weil die Prozesse in diesen Firmen einfach viel zu komplex sind und man kann nicht einfach so schnell eine Idee umsetzen. Deshalb gibt es Startups, weil die schnell sein können und die Geschwindigkeit ist extrem wichtig. Und die, mit der Idee rauszugehen, diese zu erzählen, macht sie einerseits für mich besser, ich kann sie besser formulieren und andererseits wissen die Leute, ah, hey, das ist eine coole Idee, da mache ich vielleicht mit oder ich kenne jemanden. Also Ideen erzählen funktioniert immer besser, als sie nicht zu erzählen. Das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, und du verstehst sie auch besser selber, oder?
Ja, wenn du sie, also es gibt ja auch diesen schönen Satz, du hast es erst verstanden, wenn du es selber erklären kannst.
Ja.
Und genauso ist es beim Unternehmertum, wenn du dich versteckst die ganze Zeit und nur in deinem Kopf das durchspielst, bringst du es nicht an den Markt. Und den Leuten zu erzählen und auf die Reaktion zu schauen, wie die Leute reagieren, wenn eine Idee kommt, das ist das, wieso man rausgehen muss. Man muss an den Markt gehen und spüren, wollen das die Leute oder wollen sie es nicht.
Was kannst du einem jungen Unternehmer mitgeben? Also du hast jetzt Ausdauer gezeigt. Du hast auch gezeigt, dass man oft scheitern kann und dann einmal Erfolg haben. Was gibt's noch für weitere Dinge, die junge Unternehmer beachten sollten?
Ich meine, die Basis ist relativ einfach. Wir haben eine beschränkte Zeit auf dieser Erde. Und diese beschränkte Zeit kann man ausgeben, indem man für jemanden angestellt ist und Excel-Tabellen ausfüllt. Oder man kann seine eigenen Ideen umsetzen. Und ich propagiere, für die eigenen Ideen umzusetzen, das zu probieren. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man hat Verpflichtungen, man hat Familie, man hat ein Haus. Aber durch das Internet ist es einfach möglich, heute diese Dinge sehr kostengünstig zu testen. Also der erste Schritt ist, sich bewusst sein, hey, ich habe beschränkte Zeit hier, will ich etwas umsetzen, das mir richtig Freude macht und mir wichtig ist oder nicht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man früher die Angst hatte, dass wenn man nicht erfolgreich ist, dass man wie gebrandmarkt ist. Und deshalb propagiere ich auch diese Fehlerkultur und lebe diese Fehlerkultur, weil die Schweiz ist ein Unternehmerinnen- und Unternehmerland. Das Problem ist, dass diese Unternehmungen zu erfolgreich wurden. Das heißt, wir hatten in den letzten 100 Jahren sind die Leute mehr in diese Großfirmen und haben dort gearbeitet. Aber das Problem ist, das Internet wartet nicht an den Landesgrenzen. Das heißt, es gibt große Firmen wie zum Beispiel Zalando, die machen fast 1 Milliarde Umsatz in der Schweiz, aber die haben praktisch keine Angestellten in der Schweiz, sondern das machen die alles aus Deutschland. Und wenn wir in der Schweiz weiterhin einen Wohlstand haben wollen, dann müssen wir jungen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie ihre eigenen Ideen und Firmen umsetzen können. Und früher war es halt das Problem, dass man gebrandmarkt war. Man hat im Handelsregister eine Liquidation, man hat etwas gemacht, das nicht erfolgreich wurde. Und durch diese Amerikanisierung und auch durch das, dass mehr und mehr Leute hier in der Schweiz darüber reden, führt das dazu, dass diese Angst weggeht. Weil auch wenn man nicht sein eigenes Unternehmen baut, wenn man heute zu einer Großfirma geht, zu einer Versicherung geht, zu einer Bank geht und sagt, ich habe mein eigenes Ding probiert, ist das nicht mehr negativ. Das war früher negativ, heute ist das nicht mehr der Fall. Sie suchen Leute, die unternehmerisch denken. Das heißt, sich dem bewusst sein, dass man eigentlich relativ wenig Downside hat im Arbeitsmarkt. Und der dritte Punkt ist das, was ich gelernt habe für mich, durch diesen Minimalismus, Fixkosten tief halten. Weil wenn man die Fixkosten tief hält, dann hat man die Möglichkeit, das einfach länger auszuprobieren. Also bevor man startet, ist eben sich bewusst sein, hey, was will ich mit meinem Leben? Hey, wenn die Firma nicht funktioniert, finde ich immer wieder einen Job. Und das dritte ist die Fixkosten tief halten. Und dann geht es darum, Kreditkarte hervornehmen, Webseite starten, Idee das erste Mal testen.
Wo siehst du denn die großen Stärken der Schweizer Wirtschaft? Also ich meine, die Löhne sind hoch, aber es hat zum Beispiel eine tolle Infrastruktur, es hat viele gute Mitarbeiter. Wo glaubst du, dass die Schweiz in welchen Bereichen die Schweiz am ehesten Erfolg hat? Weil so klassische Produktion wird ja ausgelagert, die wird nicht in der Schweiz gemacht.
Also ich sehe es in drei Stufen. Ich glaube, in der Schweiz ist der Nährboden für eine eigene Firma zu gründen sehr gut. Man hat die Universitäten, man hat die verschiedenen Lehrbetriebe, man hat die Möglichkeiten hier. Durch das, dass die Opportunitätskosten sehr hoch sind, sind die meisten Leute, die eine Firma gründen in der Schweiz, auch sehr committed. Ich sehe das zum Beispiel, wir haben vor kurz im Vorgespräch über Berlin geredet. Da haben viele ein Startup nebenbei, aber so richtig kommen die nicht vorwärts, weil man hat tiefe Kosten und dann kann man immer noch irgendwo in einem Café arbeiten und so weiter und so fort. Wenn jemand in der Schweiz die Entscheidung trifft, dann ist das meistens auf seriösen Grundlagen. Ich mache das jetzt, weil sonst wären die Kosten zu hoch. Also der Nährboden ist grundsätzlich gut. Ich glaube, dann haben wir ein Problem. Was dann kommt, ist, dass der Markt relativ klein ist und die Investitionskultur noch nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Ländern. Das heißt, es ist schwierig. Es ist einfach, am Anfang Geld zu finden in der Schweiz, aber dann gibt es so ein Valley of Death. Wenn man eine Firma hochskalieren will, dann ist es schwierig in der Schweiz, weil der Markt klein ist, weil es schwierig ist, Investitionen zu finden, weil wir nicht diese Kultur von Venture Capital haben. Dann wird es schwierig. Und dann wird es wieder hervorragend. Also sobald man irgendwie durch dieses Valley of Death durch ist, sieht man es ja auch, dass die Googles und die Nvidias von dieser Welt, die kommen in die Schweiz, weil einfach das Leben in der Schweiz wunderbar ist, die Sicherheit ist wunderbar, die Steuern sind verständlich. Das sind halt all diese Vorteile, die es nachher für Arbeitgeber, die groß sind, einfacher macht, Arbeitnehmer hier hinzuholen. Also das sind so diese drei Stufen und jetzt müssen wir irgendwie dieses Valley of Death irgendwie überbrücken können.
Jetzt, du hast Unternehmergeist gezeigt. Wie ist das eigentlich? Ist der angeboren oder kann man den sich heranzüchten?
Ich glaube, das ist so die ewige Frage, ob man das in sich drin hat oder nicht. Ich bin zur Konklusion gekommen, dass das nicht angeboren ist, weil ich viele Unternehmer sehe, die extrem erfolgreich sind, die sagen, ich wollte gar nie Unternehmerin oder Unternehmer werden. Das bringt mich zur Konklusion, dass es das nicht braucht, weil sonst würde man ja nur die Leute sehen. Aber es gibt Leute, die sagen, hey, ich hatte einfach diese Idee, die musste aus mir raus. Ich wollte das gar nie. Ich wollte nicht Unternehmer werden.
Wie war es bei dir?
Hey, bei mir ist sicherlich das andere. Bei mir ist sicherlich das tief verankert bei mir drin. Der Grund war, ich bin mit 2021 bin ich nach China. Das war 2003/2004. Habe dort Sinologie studiert. Und als ich dort war, war einfach diese unglaubliche Aufbruchsstimmung in China. Jetzt sieht das anders aus. Jetzt hat sich das alles wieder etwas verändert. Aber vor 20 Jahren war so, okay, die Leute haben eben keine Businesspläne gemacht, die haben einfach losgelegt. Und diese Euphorie, die zu dieser Zeit da war, dass man etwas machen kann, fand ich faszinierend. Und ich bin dann zurückgekommen und habe mir gesagt, hey, das will ich auch.
Dieser Minimalismus, den du ja gezwungenermaßen dir angelegt hast, vertrittst du den heute auch noch? Also jetzt hast du ja Geld, du musst nicht mehr minimalistisch leben, machst du das aber immer noch?
Ich habe 3 Jahre in einem Hotel gewohnt, das war mein großer Traum, das habe ich dann nach dem Verkauf gemacht.
In welchem?
Gleich hier vorne im Sitzen, also nicht weit weg von hier, habe ich 2,5-3 Jahre gewohnt. Dann habe ich meine damalige Freundin gefragt, ob sie mit mir ins Hotel ziehen will, das hat sie dann Nein gesagt. Und dann haben wir uns zusammen eine Wohnung geholt und jetzt habe ich die Wohnung, aber diese Freundin nicht mehr. Und deshalb ist da der Minimalismus hatte da ein Ende, der klassische Minimalismus im Sinne von, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich 70 Dinge. Heute habe ich wieder Teller, Gabel, Messer, das hatte ich alles nicht. Jetzt habe ich das wieder, jetzt habe ich einen mehr oder weniger normalen Haushalt. Was ich aber bemerke, ist, wenn Leute zu mir kommen, sagen sie, oh, das ist aber gar nicht viel hier. Das heißt, irgendwo ist das immer noch drin. Zum Beispiel, ich habe 2 Paar Hosen, 7 Hemden, 7 Unterhosen, 7 Socken, 2 Pullis, 2 Sporthosen, 5 T-Shirts. Also das ist immer noch irgendwo drin bei mir. Aber ich würde nicht anmaßen, mich als Minimalist zu nennen, weil ich eben Teller, Gabel, Messer, Gläser habe, solche Dinge.
Es ist ja auch oft so, dass das Geld ja vielen gar kein Glück bringt. Oder? Es gibt ja viele Lottogewinner, die dann todunglücklich werden.
Ja.
Wie war das bei dir?
Das sehe ich einen großen Unterschied. Also es gibt diese Studien, dass eben viele Lottogewinnerinnen und Gewinner sehr unglücklich sind danach. Ich glaube, das Problem ist, weil man sich's nicht erarbeiten musste. Ich glaube, der Punkt, dass man sich's erarbeiten muss, gibt dem Ganzen einen zusätzlichen Wert. Ich kann das jetzt nicht genau quantifizieren, wie, wo, was und auch nicht psychologisch, wieso, aber ich bemerke das einfach bei mir, dass ich durch die Firma und nachher diesen Verkauf und eben 20 Jahre davor wirklich nichts hatte. Also ich gehörte zu den Leuten, die der Steuerverwaltung, dass die Steuerverwaltung anrufen mussten und fragen mussten, können wir die Steuern auf 6 Monate splitten? Und wenn sie gesagt haben, nein, wir splitten sie auf 3 Monate, hatte ich ein Problem. Hatte immer wenig Geld auf dem Konto. Und als der Moment dann gekommen ist mit diesem Geld, habe ich gemerkt, okay, die maximale finanzielle Freiheit ist jetzt für mich da. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist dann wichtig in meinem Leben? Und ich habe diese Freiheit ist einfach tief, tief in mir drin. Und ich habe dann gemerkt, dass ich diese Freiheit eigentlich nicht verspielen will, indem ich materielle Güter habe wie Autos, Haus, Boot. Und habe dann schnell gemerkt, dass wenn ich meinen Lebensstil nicht massiv erhöhe, und ähnlich wohnen bleibe und ähnlich bleibe, kann ich diese finanzielle Freiheit und auch die Freiheit zu tun, was ich will, kann ich weiterführen. Wenn ich jetzt in Küsnacht ein großes Haus kaufe und mir schöne Autos kaufe, dann wird es schwierig. Und ich habe dann einfach für mich die Abwägung gemacht und ich habe gemerkt, die Freiheit zu tun, was ich will und meine Ideen umzusetzen, ist einfach viel, viel wichtiger für mich als in Küsnacht zu wohnen in einer Villa.
Aber ambitioniert bist du ja nach wie vor.
Ja.
Du willst Curling-Olympiasieger werden in
Ja.
2026.
Ich will Olympiateilnehmer werden.
Ah, so.
Ja, das haben dann ein, zwei Medien etwas blumig formuliert. Das habe ich so nie gesagt, sondern was ich will, ist, ich will 2026 für die Philippinen im Curling an Olympia teilnehmen.
Und wie läuft das Training? Trainierst du hart dafür?
Ich trainiere jeden Tag. Ich bin jetzt professioneller Curling-Spieler.
Wirklich?
Ja, also ich würde mich selber so bezeichnen. Andere Curling-Spieler würden das wahrscheinlich nicht tun, aber ich bezeichne mich so,
Was
weil das ist
machst du
mein.
denn konkret?
Ganz konkret mache ich, ich gehe jeden Tag ins Gym, Cardio und Krafttraining. Dann schaue ich mir Curling-Videos an, Strategie. Und dann gehe ich jeden Tag am Nachmittag ins Curling-Training. Auch heute werde ich wieder nach Baden gehen, wo ich ursprünglich herkomme und werde da Curling spielen. Und das mache ich jetzt seit April 2023. Und jetzt im Oktober 2024 haben wir unser erstes Qualifikationsturnier in Kanada. Eins von dreien. Und ja, und es läuft besser als gedacht.
Du hast ja auch noch drei Mitspieler. Bist du
Ja.
der Beste von den vier?
Mit Abstand der schlechteste. Deshalb funktioniert es. Das ist eine lustige Geschichte, weil wir gehen für die Philippinen. Der Grund ist, ich habe Amorana verkauft und war stark übergewichtig. Ich war 102 Kilo bei 1,73 und da hat der Arzt gesagt, dass ich auf sehr, sehr schlechtem Weg bin und dass ich etwas ändern muss. Und ich denke in Geschichten und dann habe ich mir gesagt, okay, was ist die größte sportliche Geschichte, die ich erreichen kann. Und das ist, an Olympia zu gehen. Und dann habe ich mein Anwaltsbüro angestellt und habe gesagt, geht durch alle Reglemente durch und sagt mir, wie komme ich am einfachsten an Olympia, in welche Sportart. Und da kamen die zurück und haben gesagt, keine Chance für die Schweiz, weder Winter- noch Sommer-Olympia, zero chance. Aber weil meine Mutter Philippiner ist, habe ich eine kleine Chance an Winter-Olympia. Und zwar im Langlauf. Und dann habe ich Anfang letztes Jahr, bin ich dann nach Graubünden, habe mir dort einen Langlauftrainer geholt, habe Langlauf gemacht und war komplett talentbefreit. Hatte wirklich null Talent im Langlauf. Und habe da meinem Trainer gesagt, ich will an Olympia gehen. Und der meinte schon, es wird schwierig. Und dann ist ein kleines Wunder passiert. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen im März letztes Jahr. Und da hat einer geschrieben, mein Name ist Christian Haller, ich bin wie du halb Filipino und ich curle seit 26 Jahren. Können wir telefonieren? Dann haben wir telefoniert und dann hat er mir gesagt, Alan, es gibt eine Situation, die es so nie mehr geben wird. Im Curling ist man zu viert, das muss vier Leute sein. Neben Christian, der 26 Jahre gecurlt hat und Vize-Junioren-Weltmeister war, gibt es zwei Gebrüder im tiefen Emmental, die sind auch halb Filipino, halb Schweizer wie wir. Und die sind nicht einfach nur Curler, sondern das sind absolute Elite-Curler. Die waren für die Schweiz 2017 und 2018 an der Weltmeisterschaft. Aber sie haben es nie an Olympia geschafft. Und diese drei hatten eine WhatsApp-Gruppe, die hieß Team Philippines. Und jedes Mal, wenn die an einem Turnier waren und einer asiatisch ausgesehen hat, haben die gefragt, bist du Filipino? Und dann hat er gesagt, nein, ich bin Thai, nein, ich bin Indonesier. Und dann haben die von mir gelesen. Und dann haben die gesagt, hey, willst du da mitmachen? Und dann habe ich gesagt, viel weniger Talent als im Langlauf kann ich nicht haben. Ich habe noch nie gecurlt in meinem Leben, aber ich mache jetzt Curling und seitdem bin ich jetzt jeden Tag am Curling spielen.
Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg.
Wir brauchen alles Glück klappt, der Welt.
Ja. Ja, gut, viel Glück.
Danke vielmals.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.